Da haben sich schon verselbstständigt, bevor du angesagt haben sie da schon bedient. Ja, ist neu für die, wenn sie dann da sind, neue Sachen entdecken. Es freut mich, wieder da zu sein, nach doch ein bisschen längerer Pause. Gestern war ich auf der Hochzeit von Kadi und Christos. Ich durfte sie trauen. Herzliche Grüße an die Gemeinde. Sie sind glücklich. Eine ganz interessante Hochzeit, das ist ja eine bunte Mischung gewesen. Sie ist Türkin, eine bekehrte Türkin, und er ein orthodoxer Grieche. Und könnt ihr euch vorstellen, wie die Hochzeit gelaufen ist? Ja, aber war ganz, ganz interessant. Gut, ich möchte zu Beginn beten und dann, so, wir bleiben dazu sitzen. Auch ich möchte danken, Vater, für diesen Morgen. Ich möchte danken, dass wir uns unter dein Wort stellen dürfen, Herr, und dass dein Wort wirklich die Wahrheit ist und dass es uns verändern kann. Herr, wir sind darauf aber angewiesen, Herr, dass das, was wir hören, das, was wir selber lesen, Herr, dass du durch deinen Geist in uns ja zum Leben erwächst, Herr, dass es Frucht bringt, dass es verändert, dass es uns berührt, dass es uns aufzeigt. Herr, das können wir nicht mit der menschlichen Weisheit, nicht mit der Rhetorik, ja, mit nichts erreichen, Herr, das geschieht, wenn du eingreifst, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, dass du dich auch meiner Schwachheit annimmst und das Wenige, was ich habe, dass du das vielfältig machst und dass jeder satt nach Hause gehen kann, satt durch dein Wort. Herr, dass wir gestärkt werden für die Woche, ja, dass wir gestärkt werden für ein Leben mit dir, für einen Dienst mit dir. Herr, danke dir, dass wir jetzt diese Gemeinschaft miteinander haben dürfen unter deinem Wort. Amen. Ich hoffe, ihr könnt noch euch ein bisschen daran erinnern, dass wir angefangen haben, das Buch Jona uns anzuschauen, und wir haben ganze 3 Verse geschafft. Heute habe ich ein größeres Unterfangen. Heute möchte ich ein paar Verse mehr, also in einem Stück betrachten, weil da wir den Sinn zusammen verstehen müssen. Nur ganz kurz zur Erinnerung und dann steigen wir hinein. Ich lese es auch dann vor. Geschichte fängt folgendermaßen an, dass Gott sich dem Propheten Jona zuwendet und er ein Wort bekommt. Er sagt, geh hin, und der Auftrag ist, nach Ninive zu gehen. Das ist ungefähr die Gegend da, wo dieser Turm von Babel stand. Das ist gar nicht weit davon entfernt, also das ist die Ecke, da wo die Menschen sich sehr überheben, da wo die Menschen selber ihr Gott sein wollen, ihre Götzen haben. Und Gott sagt, denn ihre Sünde ist vor mich aufgestiegen. Also am Anfang bekommt Jona das Wort, geh hin und predige gegen sie. Und dieser Prophet, Jona in Vers 3, der wehrt sich und hat keine Lust, nach Ninive zu gehen, sondern packt seine Sachen und ich würde fast sagen, möchte lieber Urlaub in Spanien machen. Denn er will nach Tarsis abhauen. Tarsis liegt in Spanien, 3.000 bis 4.000 Kilometer quer übers Meer, und er macht sich auf. Also die ersten 3 Verse beschreiben uns, dass Jona den Auftrag vom Herrn bekommt, aber diesen Auftrag nicht folgt, sondern das heißt, aber Jona macht sich auf in genau entgegengesetzte Richtung. Und ganz, ganz wichtig, ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, die nicht da waren, ganz kurz, da heißt es, er will weg von dem Angesicht des Herrn fliehen. Und wenn wir uns das anschauen, im Alten Testament vor allem, was dieses Angesicht des Herrn bedeutet, dann heißt es, Jona flieht vor der Gnade Gottes. Denn dieses Angesicht des Herrn zeigt sich, vor allem im ersten Buch Mose, zeigt sich, dass es hier um Gnade geht. Wenn wir Gott in seinem Wesen anschauen, wenn wir Gott sehen können, und das können wir vor allem wie? In Jesus Christus. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und was sehen wir vor allem in Christus? Wir sehen die Gnade, die rettende Gnade, das rettende Wesen Gottes. Und Jona ahnt schon, Jona ahnt, dass Gott ihn nach Ninive schickt, zu den Erzfeinden Israels. Er ahnt, dass es nicht ein Gerichtszug sein wird. Er ahnt, dass er nicht das Vergnügen hat, seine Erzfeinde sterben zu sehen. Obwohl er es dann mal später, wir werden es noch sehen, sich gemütlich macht und sich ein Häuschen baut und also eine Tribüne. Und sagt, von hier habe ich einen guten Platz, jetzt will ich mal sehen. Ja? Also er ahnt schon, dass Gott gnädig sein wird. Ich habe eine Sache vergessen, meine Stoppuhr. Jetzt. Also er ahnt das. Und er will nicht diese Gnade Gottes, diese Zuwendung Gottes, diesen Erzfeinden, den Schlimmen in den Witten, die wirklich dafür bekannt sind, das waren die grausamsten Leute. Er will ihnen nicht diese Gnade predigen. Vor allem, er will nicht Gericht predigen, weil er weiß, wenn er Gericht predigt und die Leute Buße tun, Gott ihnen gnädig ist. Und dazu will er es gar nicht kommen lassen. Also wehrt er sich und genau genommen flieht er vor der Gnade Gottes. Wie viele Menschen, nicht nur Jonas, sondern wie viele Menschen auch heute. Wie viele fliehen von dieser Gnade Gottes. Ich war sehr lange auf der Flucht vor dieser Gnade Gottes selbst. Und das ist das Gute. Das ist das Herrliche. Gott gibt nicht auf. Gott gibt niemanden auf. Gott gibt die Welt nicht auf. Das ist das Zeugnis der ganzen Bibel. Von Anfang an, Gott schuf den Menschen, er schuf die Erde. Und sie geben Gott auf, rebellieren, aber er gibt sie nicht auf. Sondern macht den ersten Schritt und geht auf den Menschen zu und sucht und sagt, Adam, wo bist du? Ja? Gott ist ein Suchender, Gott ist ein rettender Gott. Gott ist einer, der den Menschen nicht aufgibt, obwohl sie sich gegen ihn auflehnen. Und das wird so herrlich hier auch im Jona-Buch deutlich. Gott gibt Jona nicht auf. Auch wenn er sehr, sehr bockig ist, auch wenn er sehr, sehr zickig ist, auch wenn er wirklich, also das zeigt im Buch Jona sehr herrlich auf. Und er flieht hinab, nach Jaffo heißt es. Dann reicht es ihm nicht. Also dann geht es hinab ins Schiff, unterste. Und dann schmeißt mich ins Meer. Ab, hinab ins Meer. So weit, wie es nur geht. Und der Psalmschreiber macht uns dann deutlich, es gibt keinen Ort, an dem Gott uns nicht erreichen würde. Gibt es nicht. Also Gott gibt Jona nicht auf. Und die Verse 4 bis 16 beschreiben einen Prozess, wie Gott diesen störrischen Jona dazu bringt, dass er seinen Auftrag trotzdem erfüllt. Wie Gott diesen störrischen Propheten, der vor der Gnade Gottes flieht, ihm erstmal zeigt, was Gnade ist. Und liebe Geschwister, bevor wir hinausgehen und in unserer Welt, in unserem Umfeld und unseren Auftrag wahrnehmen, nämlich Zeugen Jesu Christi zu sein, Zeugen dieser Gnade zu sein, müssen wir selbst diese Gnade erfahren, sonst können wir sie nicht weitergeben. Von was wollen wir weiter erzählen, wenn wir nicht an uns das erfahren haben? Das ist dann oft Theorie. Das kann sogar alles richtig sein. Man kann sogar die richtigen Bibelstellen sagen. Aber es wird nicht authentisch, nicht echt sein. Es ist so eine goldene Regel, die man nirgendwo festgeschrieben hat. Aber was man predigt, muss man selber zuerst leben. Ja, und Paulus nahm das sehr ernst und hat das auch gesagt. Ich züchtige mich zum Beispiel selbst, bevor ich weitersage, damit ich nicht predige, aber selbst verwerflich werde. Also man muss das erfahren. Und Gott lässt Jona erfahren, was diese Gnade bedeutet, bevor er dann diesen Nineviten diese Gnade auch weitergeben will. Wir lesen Kapitel 1, Verse 4 bis 16. Wer da eine Bibel dabei hat, kann es mit aufschlagen, mit verfolgen. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Wer ihn das rausbringt, der kann einfach zuhören. Ich hoffe, ich lese es deutlich genug. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte im Schiff waren ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in das unterste Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän zu ihm heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf dein Gott an. Vielleicht wird der sich uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, komm, lass uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Schuld dieses Unglück über uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer immer stürmischer. Da sagten sie zu ihm, da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff an das trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer an sie anging. Da rief sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten in Gelübde. Ein schreckliches Szenario wird uns geschildert. Ich muss immer wieder für meine Kinder, also meine Frau mehr als ich, aber immer wieder auch aus der Kinderbibel ihnen was vorlesen. Und da gibt es eben diese Geschichte Jona und genau wird da schön das ausgemalt, wie die Seeleute haben Panik, schmeißen Jona da ins Wasser und dann kommt ein Riesenhaifisch oder nee, der Walfisch ist in unserer Kinderbibel und schluckt Jona da. Also ganz düstere Szene. Wichtig ist hier, am Anfang heißt es im Vers 3, aber Jona macht sich auf, um von Gottes Auftrag zu fliehen. Und in Vers 4 heißt es, also in anderen Übersetzungen heißt es, aber da warf der Herr. Also diesem trotzigen Aber des Menschen, immer dieser Rebellion des Menschen, aber ich will mit dir nichts zu tun haben, Gott. Ich bin nicht einverstanden mit deinem Willen für mein Leben. Da bleibt Gott nicht stehen und sagt, na gut. Sondern interessanterweise kommt dann ein aber ein Aber Gottes. Ein souveränes Aber Gottes. Und Gott macht nicht so, dass er sagt, okay, ein Klaps auf den Hintern oder so und packt und dann jetzt machst du es aber. Sondern dieses Aber ist ein Prozess. Da öffnet Gott Jona die Augen. Für das, was er tut, für seine Haltung, für seinen Zustand, um etwas bei ihm zu bewirken. Und dieser Prozess, das nennt man Zerbruch. Und Zerbruch ist notwendig, um für Gott fruchtbar zu sein, um seinen Auftrag erfüllen zu müssen. Es ist nichts Angenehmes, es ist nichts etwas, was ich sage, juhu, ja, ich möchte fruchtbar sein, also Gott, hier bin ich, bitte zerbrech mich. Es braucht schon was, um das zu bitten. Und ich kenne es an meinem eigenen Leben, Gott erhört dieses Gebet und meistens sehr prompt. Aber es ist notwendig, um fruchtbar zu sein. Denn es ist viel zu viel von uns und viel zu wenig von Gott in unserem Leben und in unserem Dienst. Es ist so. Es ist viel zu viel von meinem Ich. Ich stelle mir aber das so vor. Ja? Errettung ist gut. Nicht in die Hölle kommen ist auch gut. Ja, bei Gott irgendwo mal sein und ich weiß zwar nicht, wie das sein wird, aber es muss ja gut sein, weil alle schwärmen ja davon, das ist ja Paradies, ja, keine Tränen, kein Leid, keine Schmerzen, ja, das ist gut, aber jetzt das Leben, das ist ich bestimmt schon doch ein Stückchen wie das laufen soll. Es ist viel zu viel von uns und viel zu wenig von Gott in unserem Leben, vor allem in unserem Dienst. Und so können wir den Auftrag Gottes nicht erfüllen, sein Zeugnis weiterzugeben, seine Zeugen zu sein. Jesus macht es so deutlich in der Apostelgeschichte, sagt, wartet, bis ihr den Heiligen Geist bekommt. Und dann sagt er, ihr werdet Zeugen sein? Nein, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist sowas von wichtig. Also ihr geht nicht und bezeugt irgendwas, was ihr denkt, was ihr über mich wisst, sondern ihr sollt von mir zeugen. Ihr seid meine Zeugen und nicht eure eigenen Zeugen. Und da, ich hoffe, ihr könnt auch noch ein bisschen erinnern, wir haben mal ein bisschen uns den Petrus angeschaut. Wie Jesus den Petrus zerbrochen hat, damit er zu dem wurde, zu dem er, den wir kennen, nämlich von der Bibel, zu einer Säule der Gemeinde. Dieser Petrus, da war auch viel zu viel von ihm drin. Jesus, ich werde dich nie verraten, Jesus. Ich werde bis in den Tod gehen. Ich liebe dich über alles, Jesus. Die anderen, das kann ich mir vorstellen, dass sie dich nicht so mögen oder dass sie dich verleugnen und so. Ja, aber nein, ich nicht. Er war so selbst von sich überzeugt, von seinen Fähigkeiten und von seiner Liebe. Und ich glaube, er hat es wirklich ernst gemeint. Aber da war viel zu viel von diesem Ich. Und viel zu wenig von dieser Abhängigkeit. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dazu braucht es eben diesen Zerbruch. Und da beim Jona auch, da war ein Prophet Gottes. Aber da war viel zu viel von seinen Vorstellungen, was Gnade ist. Da war viel zu viel von seinen Vorstellungen, was es bedeutet, dass Heiden gerettet werden sollen. Erzfeinde. Er hat ganz anders darüber gedacht, wem diese Gnade gilt. Nämlich ja uns und unserem Volk und mir als Jude, ja. Aber den anderen Gott, nein, das sind doch solche Gotteslästerer. Wie kann deine Gnade denen auch gelten? Nein, nein, Gott, das geht in meinen Kopf nicht ein. Also das verstehe ich nicht und das entspricht nicht meiner Vorstellung, nicht meiner Theologie. Und so bildet man seine eigene Vorstellung, seine eigene Theologie, seine eigene, ja, teilweise Bibel, wenn man bestimmte Stellen nimmt, bestimmte Stellen nicht nimmt. Aber Gott sagt so nicht. Und ich werde dich gebrauchen, ich gebe dir nicht auf, aber ich bringe dich dazu, dass du meine Botschaft sagst. Und nicht deine Botschaft sagst. Und dazu gehört eben Zerbruch. Und da heißt, und da warf der Herr einen gewaltigen Sturm. Einen gewaltigen Wind heißt es auf das Meer und es entstand ein großer Sturm. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass der Schöpfer, der ja alles geschaffen hat, die ganze Schöpfung, den Menschen, in die Natur, dass die Natur ihren Auftrag sofort erfüllt und der Mensch nicht. Der Mensch bockt, sagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Gott sagt zu dem Wind, weh, und das weh, er weht. So viel wir uns von unserer Willensfreiheit und uns loben und das ist gut finden, das ist ein Grund, warum wir Gott ablehnen. Es ist erstaunlich, dass die Natur. Und das zieht sich ja durch das ganze Jona-Buch sofort, ob das jetzt der Fisch ist oder die Rizinuspflanze oder der Wurm oder die Sonne, egal was Gott sagt und die gehorchen. Und der Mensch sagt, nein, ich gehorche nicht und bockt. Und Gott, aber da ist dieser souveräne Gott, der Macht hat über die Natur. Also als ich das gelesen habe, bei mir klingelt das sofort die Parallele zu Jesus und dann auf dem Sturm. Da ist auch ein Sturm. Und da bocken die Jünger. Da war genauso viel zu viel von ihnen, viel zu wenig von Jesus. Sie haben vorhin gesehen, dass Jesus Kranke geheilt hat. Dann sagt Jesus, lass uns rüberfahren an andere Ufer. Und die sagen, okay Jesus, leg dich hin. Jetzt sind wir dran, jetzt kommt unser Job. Das können wir. Wir sind Fischer. Wir haben es gelernt. Die sind da aufgewachsen auf diesem See. Die wussten ganz genau, dass die Stürme da kommen und gehen. Und die wussten auch ganz genau, was sie tun müssen, um trotzdem rüberzukommen. Und Jesus ist zwar müde, aber ich glaube, der schläft mit Absicht sehr tief. Und ich glaube, der schläft nicht nur mit Absicht sehr tief, sondern er schläft und lässt einen Sturm kommen, den sie so noch nicht kannten. Genauso wie bei Jona. Warum? Um ihnen diese Abhängigkeit von ihm zu zeigen, um sie zu zerbrechen, diese Jünger. Und er schläft, also ich möchte mir vorstellen, das Ganze geht, also dass er nicht nass wurde und er trotzdem schläft, ja. Und sie probieren, machen und erst an dem Punkt, wo sie merken, es geht nicht mehr weiter, da kommen sie zu ihm. Und statt zu sagen, es tut uns leid, sagen sie, was schläfst du? Ja? Wie kannst du nur schlafen? Aber da zeigt Jesus, was es bedeutet, von ihm abhängig zu sein. Und das ist so ähnlich hier auch. Auch hier ist einer, der viel zu viel von ihm ist und der Jona und der bockt und der liegt jetzt auch und schläft aber da. Da schläft er, resigniert. Er war deprimiert. Ich glaube, der war so, der wollte von nichts mehr wissen. Burnout. Einfach weg, hinlegen, lasst mich alle in Ruhe. Und als es dann wirklich stürmisch hin und her geht, da liegt er immer noch da. Und das juckt ihn auch nicht. Das interessiert ihn nicht. Und am Anfang heißt es, da fürchten die Seeleute und schrien um Hilfe. Und dann jeder zu seinem eigenen Gott. Wenn es jetzt darum ginge, in diesen Verse 5 oder 4 bis 16 zu sagen, um was geht es hier aber eigentlich in dem ganzen Kapitel? Was ist diese Kernaussage? Was will uns hier Gott sagen? Dann steht Vers 9 als die Kernaussage da. Und das würde den Rahmen hier ein bisschen sprengen, das ist auch ein bisschen kompliziert. Es gibt ein Chiasmus, das nennt man so, das ist eine hebräische Dichtkunst, bestimmte Aussagen parallel gegenübereinander zu stellen und auf eine Sache hin zu zentrieren. Das heißt, ich möchte das ganz kurz euch hier aufzeigen, wie das hier im Buch Jona geschieht. Dann heißt, am Anfang heißt, da fürchten die Seeleute, da hatten sie Angst vor dem Sturm und sie beten jeder seinen eigenen Gott an. Wenn wir am Schluss, vielleicht erinnert ihr euch noch, ein paar Minuten vorher habe ich es gelesen, da heißt, da fürchten diese Seeleute was? Nicht mehr den Sturm, sondern Gott und beten wen an? Gott. Das ist so, da stellt der Schreiber also diese Veränderung gegenüber. Also am Anfang haben sie Angst vor dem Sturm und beten ihre eigenen Götter an und suchen da Hilfe. Sie probieren aus ihrer eigenen Kraft und alles tun, damit sie diese Götter befriedigen können. Götzendienst betreiben sie da. Und am Schluss, und interessant, das werden wir auch gleich sehen, obwohl Jona keine Lust hat, die Gnade Gottes weiterzugeben, ob Jona bockt, und deprimiert ist, gebraucht Gott diesen bockigen Prophet, dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist Gnade. Das wird der erste Blickwinkel, dass Gott durch Steine reden könnte. Also da gebraucht Gott Jona, obwohl er nicht möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Unglaublich. Ja. Und genau so wird das Ganze so ein bisschen aufgebaut. Gebete Schiffsleute zu den Götzen, Gebete Schiffsleute dann zu Gott. Dann die Unterhaltung, und da könnte man so Vers für Vers durchgehen und diese Parallelen sehen. In der deutschen, selbst sage ich mal in der Wortgetreuen, so nah wie möglich in der Elbefelder, ist schwierig, diese Parallelität so zu sehen, wie sie im Hebräischen ist. Weil es einfach übersetzt ist und vom Hebräischen diese Dichtkunst da ist, das ist herrlich. Die ganzen, viele Psalmen, die ganze Kapitel, ganzen Bücher wurden so geschrieben. Zum Beispiel das ganze Buch über Isaak ist so aufgebaut, dass diese Aussagen auf die Geburt Isaaks gelenkt werden. Auf diese Halslinie und so. Also ganz interessant, viele Theologen und Leute, die sich da sehr gut auskennen, haben da Dinge erforscht. Man kann nachlesen und staunen. Aber warum es mir geht hier, ist das, um was geht es hier in diesem ganzen Abschnitt? Jona will nicht hingehen und die Botschaft weitergeben. Und Gott bringt ihn dass er die Botschaft weitergibt. Und obwohl er es nicht will, es geht um das Zeugnis. Es geht ums Bekenntnis. Und das ist auch in unserem Leben. Es geht nicht nur, dass wir errettet sind und es ist okay. Wir sind hier noch auf dieser Welt, weil wir einen Auftrag haben, nämlich ein Bekenntnis abzulegen. An wen wir glauben. Und so entsteht diese Situation. Und das führt jetzt alles auf diese Aussage hin. Und da ist dieser resignierte Jona, der liegt da. Und ich finde es interessant, dass nicht er dann auf die Idee kommt, ja, vielleicht sollte ich für die Leute da mitbeten oder so. Ja, die haben ein Problem. Und vor allem wegen mir. Weil ich habe erkannt, sagte, dass dieser Sturm um meinetwillen geschieht. Und es muss ein Heide, ein Götzendiener kommen und zu Jona zu sagen, hey, bete bitte. Hat Gott uns schon mal so ermahnt zu beten, dass wir unser Gebetsleben so vernachlässigt haben, so resigniert haben, dass vielleicht Heiden, also Nichtgläubige, kamen und gesagt, hey, jetzt wird es aber brenzlig. Komm, Stoßgebet. Dass andere Menschen uns auffordern, um Hilfe zu beten. Bei Jona ist das so. Und dann soll beten, der weckt ihn auf, sagt, hey, wie kannst du da nur schlafen? Das zeigt einfach diese Depression von Jona. Und dann sind sie ratlos. Die haben alles gemacht. Die haben gebetet zu ihren Götzen. Und jetzt passiert ein Wunder. Im Jona-Buch ja permanent Wunder, aber jetzt passiert ein Wunder. Sie sagen, lasst uns Lose werfen. Also losen wir. Wer hat's verbockt? Und dann losen sie und dann passiert das Wunder. Das Los fällt auf Jona. Man könnte ja so sagen, guck mal, hier sind Götzendiener und die machen irgendwelche okkulte Praktiken und schmeißen los, ja, wie kann man nur, ja, aber interessant, Gott gebraucht es. Gott gebraucht es, um auf Jona zu lenken. Das Los fällt auf Jona, gut, das Lose werfen im Alten Testament nichts Unübliches ist, Saul und haben Lose geworfen, bis auf Jonathan das kam, der vom Honigstab da gegessen hat und so. Aber es fällt hier auf Jona und Und ich habe so erwartet, so beim Lesen, und das Los fällt auf Jona und sie stürzten auf Jona, packten ihn und richteten und schmissen ihn übers Meer, nicht übers Meer, sondern ins Meer und sagten, das ist der Schuldige, jetzt weg mit dem, denn wir haben ein Problem. Ja? Solche Vorurteile hätten wir gegen solche Barbaren, ja? Seeleute, Niniviten oder was auch immer. Und immer wieder begegnet uns das in der Bibel, dass Gottesfürchtige Vorurteile gegen Heiden hatten. Nicht Gottesfürchtige. Abraham zum Beispiel, unser Vorbild, ja, im Glauben, hatte sehr große Vorurteile gegenüber Ägypter. Der hat gesagt, meine Frau, liebe Sarah, du sag, du bist meine Schwester, denn bestimmt, du bist so hübsch und so, bestimmt werden sie mich für dich töten. Das sind so Barbaren, das ist schlimm. Sie wollen alle nur schöne Frauen und sie werden mich töten, weil sie dich haben wollen. Das war sein Grund. War das berechtigt? Überhaupt nicht. Das sind Vorurteile, die er zweimal und sein Sohn auch nochmal hatten. Die sind bestimmt echt schlimm. Wenn die ihnen was sagen, dann werde ich nicht mal ihr Freund. Und solche Vorurteile haben wir gegenüber Menschen, die und trauen uns nicht, Dinge denen zu sagen, weil sie sagen, bestimmt denken sie so und so. Bestimmt, wenn sie Ungläubige da sitzen und der Prediger sowas predigt, dann sitzen wir da und denken, oh Mann, wer wird das aufnehmen? Wahrscheinlich wird das ihn so nerven. Der wird weggehen. Ja? Wir haben Vorurteile, große Vorurteile. Und auch hier dachte ich so, aber es ist interessant, schauen wir, was dann passiert. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld das Unglück uns trifft. Das Los fällt so auf Jona, ganz klar. Und sie sagen, Jona, jetzt musst du es uns sagen. Nicht Jona, du bist schuld, sondern Jona, wer ist schuld? Kein Vorwurf. Ist unglaublich eigentlich. Ich finde das interessant. Sie fragen, sagt, wie sieht's aus, Jona? Hast du uns eine Antwort, um was es geht? Und Jona hat eine Antwort. Eine Antwort, die dazu führt, dass Menschen zum Glauben kommen. Er sagt nämlich, die fragen ihn aus, Beruf, woher kommst du und so. Und hier kommt dieser Vers 9, der so im Mittelpunkt steht und der die Kernaussage bildet. Er sagt nämlich ganz interessant, ich bin ein Hebräer. Und damit war schon vieles gesagt. Damit war gesagt, woher er kommt. Es war auch damit gesagt, dass er nur an einen Gott glaubt. Und dafür sind die Hebräer bekannt gewesen. Ich glaube nur an einen Gott, nicht an viele Götter, wie ihr glaubt, Götzendienst hier. Wir beten an viele Götter, sondern an einen Gott. Und dieser eine Gott, es ist nicht irgendeiner Gott, das ist der Schöpfergott. Und das ist interessant, dass er dieses Bekenntnis so formuliert, denn in was für einer Situation befanden sie sich? Auf dem Meer, das Meer geht drunter und drüber und er sagt, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, ganz zwei Gedanken, aber ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels und der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Damit wussten sie ganz genau, in wessen Hand sie sind. Damit wussten sie ganz genau, wer das Ganze zu verantworten hat. Das ist der Schöpfergott. Das ist der eine Gott, der das hier alles gemacht hat. Und als sie das mitbekommen, und diese Unterhaltung, das ist ja zusammengefasst, die ging ein bisschen länger, denn dann heißt ja, er erzählte es ihnen, dass er auf der Flucht vor der Gnade Gottes ist. Also da hat ihn gepredigt. Dass Gott gnädig ist, wenn man in der Not ihn anruft. Dass sein Wesen und dass er diese Gnade Gottes nicht weiter predigen will in Nineveh, sondern abhaut. Das alles haben sie mitbekommen. Denn das heißt, da fürchten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du eigentlich getan? Wie kannst du nur? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht des Herrn floh, von der Gnade Gottes floh. Wie kannst du nur vor diesem, wenn dein Gott der Schöpfergott ist, der hier das alles gemacht hat, dem wir hier auch zu verdanken haben, dass wir hier am Sterben sind. Und dass dieser Gott ein gnädiger Gott ist, wenn man ihn anruft in der Not. Wie kannst du vor ihm nur fliehen? Das sagen Heiden zu ihm. Unglaublich. Bei denen scheint anscheinend der Groschen zu fallen, dass sie sich mit dieser Botschaft auseinandergesetzt haben. In der Not. In der Not. Sonst nicht. So sind wir Menschen. In der Not fangen wir uns nach Hilfe zu suchen, nach Hilfe zu fragen. Und trotzdem, Und da sehen wir so ein Stück des Evangeliums, wie Gott vorgeht und wie wir Menschen sind. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir tun mit dir, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Und sagt er zu ihnen, schmeiß mich über Bord. Und auch da, dann, na gut, alles klar, dann bist du halt schuld. Nein, die machen das nicht. Die schmeißen ihn nicht über Bord, sondern was machen die? Sie versuchen weiter aus eigener Kraft aus dieser Situation rauszukommen. Da rudern sie, da schmeißen sie alles Mögliche und rudern und versuchen ans Land zu kommen. Und sie merken, sie schaffen es nicht. Aus eigener Kraft geht es nicht. Aus eigener Kraft kann ich diesem Gott nicht entfliehen. Und da fängt es an und da Vers 14, da ist ein Schlüsselwort drin. Da riefen sie zum Gott. Und dieses Rufen, das zieht sich durch die Bibel hindurch. Wenn ihr mich anruft, so will ich euch erhören und retten. Das zieht sich durch, dass Gott das immer ausrichten lässt. Wenn ihr mich anruft. Und da riefen sie zu dem Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen, um diese Menschen. Lass uns nicht unschuldiges Blut. Herr, was sollen wir machen? Wir haben ein Problem. Da riefen sie zu dem Herrn, jetzt endlich nicht zu den Götzen, sondern jetzt besinnen sie sich auf diesen einen Schöpfergott. Und dann diese Erkenntnis, denn du, Herr, hast es getan, wie es dir gefällt, dir alleine. Du bist der souveräne Gott. Du bist es, der alles in der Hand hat. Und dann, wo sie keine Chance mehr hatten, dann schmeißen sie es ins Meer. Und dann ließ das Meer ab. Und dann, was da passiert, ist herrlich. Und die Männer fürchten den Herrn mit großer Furcht. Und das wird so ausgedrückt. Die fürchteten sich, könnte ja eigentlich reichen, aber dann betonen sie einfach mit großer Furcht. Es war Ehrfurcht. Und das ist diese Ehrfurcht, die uns dazu bringt, dass Gott uns rettet. Die uns dazu bringt, Gott richtig einzuordnen, uns richtig einzuordnen im Verhältnis zu Gott. Jona hat nämlich gesagt, und das ist jetzt die Frage, warum gibt ja Gott Jona nicht auf, obwohl er eigentlich ja von der Gnade Gottes nichts haben möchte. Jona gibt uns hier die Antwort, er sagt, auch so, ich fürchte den Herrn. Die Seeleute am Schluss fürchten Gott. Das ist diese Ehrfurcht Gottes, wo der zum Beispiel Sprücheschreiber schreibt, der Anfang der Erkenntnis ist die Furcht Gottes. Ich möchte euch ganz kurz in Psalm 34 was vorlesen, der über diese Furcht was schreibt. 34, Vers 8. Der Engel des Herrn lagert um die her, die ihn fürchten, und befreit sie. Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist. Glücklich ist der Mann, der sich bei ihm birgt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Herrlichkeit, denn kein Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Und jetzt beschreibt er, was diese Furcht. Wie sieht diese Furcht aus? Es ist ja nicht auf den Knien vor Gott kriechen und Angst haben und denken, oh, jetzt kriege ich auf den Deckel. Das ist nicht diese Furcht, gemeint, sondern es ist ein Leben. Wer ist der Mann, der Lust am Leben hat, der seine Tage liebt und Gutes sehen will? Bewahre deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen vor der betrügerischen Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist Furcht vor Gott. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das ist dieser Zusammenhang. Gott richtet seine Augen auf die, die ihn fürchten und die zu ihm schreien, die um Hilfe bitten. Seine Ohren sind auf die gerichtet. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihre Erwähnung von der Erde zu tilgen. Sie schreien und der Herr hört. Aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nah ist der Herr denen, die zerbrochenes Herzens sind. Geht es noch weiter? Der ganze Psalm 34 ist in diese Richtung. Ist in das, was hier geschieht. Nah ist Gott denen, die zerbrochenes Herzens sind, die erkannt haben, wer sie sind und wer Gott ist. Dann fangen sie an, nämlich Gott zu fürchten und zu erkennen, wer er ist, nämlich der Schöpfer des Universums. dann fängt der Mensch an, ihn zu rufen. Und das Herrliche ist, Gott erhört. Gott erhört. Und wir haben hier eine Bekehrung. Diese Seeleute, die eigentlich so mit hineingeschlittert sind, die eigentlich damit ja nichts zu tun hatten, sie hören das Evangelium, nämlich die Gnade Gottes. Warum? Und das ist die Botschaft, weil sie ihn anriefen. Das zieht sich durch das Buch Jona. Als erstes rufen die Seeleute Gott an und er rettet sie. Als zweites, das wird, wenn wir das nächste Mal anschauen, Jona begreift es endlich und ruft Gott an und er rettet. Und als drittes die Niniviten. Vor lauter Schrecken, was machen sie? Auch sie rufen Gott an. Und was macht Gott? Auch rettet. Das ist die Botschaft. Rufe mich an in der Not und ich will retten. Aber bis es dazu kommt, muss einige Stürme geschehen, muss einiges zerbrochen werden. Und Gott weiß das. Nicht, dass Gott einen Gefallen daran hat. Das Problem ist, dass wir einfach nicht anders lernen. Diesem trotzigen Aber, das uns auf dem entgegengesetzten Weg nach dem Willen Gottes führt, wo wir einfach sagen, damit will ich nichts zu tun haben, setzt Gott sein Aber. Und manch so ein Sturm in meinem Leben oder in unserem Leben ist vielleicht dazu da, damit wir mal stehen bleiben und überlegen, warum das da ist. Es ist tragisch, aber auf der anderen Seite auch Gnade, dass durch unsere Flucht von dem Willen Gottes Menschen um uns herum in so Mitleidenschaft gezogen werden. Wie diese Seeleute. Die hatten eigentlich damit ja nichts zu tun. Gnade, dass Gott daraus was Gutes macht. Aber wie oft ziehen wir Leute mit unserem Verfehlen, mit unserer Sünde, mit unserer Flucht von dem Willen Gottes mit hinein in Lebenssituationen, die ihnen genauso zum Kotzen werden. Sünde in unserem Leben, Flucht vor Gott in unserem Leben, hat es nie nur mit uns zu tun. Es trifft immer unsere Umgebung, unsere Familie, unsere Bekannte, Freunde, Arbeitsstelle und der Kreis zieht immer weiter. Es hat immer Konsequenzen. Aber gut, und das ist einfach diese Botschaft durchs Jona-Buch, Gott lässt sich erbitten. Dieser souveräne Gott, der einfach so macht und ein Sturm entsteht, der hört auf die Menschen, die ihn fürchten und die ihn anrufen und er lässt es. Er streckt die Hand aus wie Jesus und sagt, still und es wird ruhig. Und dann erkennen sie, wer vor ihnen steht. Dieser souveräne Gott lässt sich erbitten. Was für eine Botschaft, was für ein Evangelium schon im Alten Testament. Das zieht sich durch bis ins Neue Testament und lässt uns die Botschaft. Wichtig ist aber zu begreifen, das ist jetzt mein Plädoyer, wenn Stürme in unserem Leben entstehen, wenn solche Situationen sind, wo wir resignieren, wo wir keine Lust mehr haben, wo wir denken, alles geht drunter und drüber und am liebsten nur hinlegen und schlafen oder am liebsten sogar schmeiß mich ins Meer, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Gott bringt uns an diesen Punkt, dass wir nicht resignieren, sondern dass wir diese Antwort geben und sagen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen. Warum ist es so? Warum muss Gott solche Stürme in meinem Leben geben? Gibt es einen Punkt, wo ich rebelliere? Wo bin ich auf der Flucht von dem Willen Gottes? Wo bin ich auf der Flucht? Wo erfülle ich nicht den Willen Gottes? Es geht nicht darum, hinter jedem und hinter allem überall zu sagen, oh, ja. Aber wenn es Stürme in unserem Leben entstehen, Gott lässt sie nicht einfach so zu. Wir werden in der nächsten Predigt, ich glaube, nächsten Sonntag, ja, das ist gut, da kann man das anschließen, werden wir Kapitel 2 uns anschauen und sehen, ob Jona es kapiert hat. Und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Kapitel. Amen.